Guten Morgen und herzlich willkommen zur Winterkirche. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das ist der Wochenspruch für heute bzw. für die kommende Woche aus dem Lukasevangelium. Alle Himmelsrichtungen sind vertreten im Reich Gottes. Da gibt es keinen Nord-Süd-Konflikt, so nach dem Motto, die Staaten der Nordhalbkugel sitzen da und essen als erstes und die von der Südhalbkugel, die Staaten, die können noch mal sehen, ob ein paar Krümel übrig bleiben. Da gibt es kein America first and the rest of the world kann gucken, wo er bleibt. Nein, alle sitzen gleichberechtigt nebeneinander, besser miteinander an einem Tisch. Sie essen und trinken zusammen, es ist für alle gesorgt. Es ist genügend da. Alle reden miteinander, wie man am Tisch ganz entspannt miteinander reden kann. Eine schöne Vorstellung, eine Sehnsucht, eine Hoffnung für unsere Welt, ja, vielleicht auch ein Ziel. Unsere Winterpredigtreihe geht weiter. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Maren Zerbe, ich bin Pastorin in Neuenkirchen und hier in der Region für die Altenseelsorge zuständig. In diesem Jahr trägt die Predigtreihe den Titel Kriminalgeschichten der Bibel. Ich kann Ihnen sagen, als wir das in der regionalen Dienstrunde überlegt haben, ich war dagegen. Ich habe nämlich ein Problem mit Krimis. Ich kann kein Blut sehen. Und ich habe versucht, wirklich, ich habe gelesen Krimis, ich habe Krimis geschaut, aber es ist mir meistens nicht so gut bekommen. Deswegen war klar, ich suche mir einen Krimi aus ohne Blut. Ein Krimi für schwache Nerven sozusagen. Es ist unblutig in dieser Geschichte, die ich ausgesucht habe, der ungerechte Verwalter aus dem Lukasevangelium. Lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe, die uns trägt, Hoffnung, die uns begleitet, Kraft, die uns lebendig macht. Amen. Heute ist der dritte Sonntag nach Epiphanias, nach dem Dreikönigstag. Damit befinden wir uns noch in der Weihnachtszeit. Es muss noch nicht die ganze Weihnachtsdeko raus, sie darf noch bleiben. Wir singen ein Lied, was in diese Epiphaniaszeit passt. Ein Bild von Jesus Christus, von dem Morgenstern. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, Nummer 74 im Gesangbuch. Lasst uns aufstehen und beten. Gott des Lebens und der Liebe. Wir sind im neuen Jahr und der erste Monat ist schon dreiviertel vorbei. Wir hatten viel Schnee, wir hatten Eis, wir haben winterliche Kälte und wieder etwas Schnee. Wir erleben das mit den schwierigen Seiten, aber auch mit den schönen Seiten, mit der Klarheit und Ruhe des Winters. Barmherziger Gott, gleichzeitig erleben wir mit, wie turbulent alles ist, wie sehr uns die aktuelle Weltpolitik in Atem hält und den Blutdruck in die Höhe treibt, wie sicher Geglaubtes zerbröckelt. All das und noch viel mehr bringen wir heute mit, das Schöne und das Schwere. Wir legen es dir vor die Füße und bitten dich um dein Erbarmen, um deine Weisheit, um deine Stärkung. Jetzt sind wir hier zusammen verbunden durch dich. Wir bitten dich, gib uns für heute und für die kommende Woche etwas Gutes zum Leben mit. Sei bei uns heute und an allen Tagen, die kommen. Amen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied, Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren, Nummer 447. Und vor dem Hintergrund unseres Themas achten wir besonders auf Strophe 5.
Ich lese den Predigttext aus dem Lukasevangelium im 16. Kapitel. Jesus sprach zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir mein Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach: 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach: 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen, klüger als die Kinder des Lichts. Amen. Lasst uns in Verbundenheit mit Christinnen und Christen über Zeit und Raum hinweg unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und wir singen das nächste Lied, 395, alle drei Strophen, Fürchte dich nicht. 595. Der Verwalter, von dem wir ihm gehört haben, sieht klar und deutlich, wie seine Lage ist. Und wir haben Ihnen noch eine andere Geschichte mitgebracht, wo jemand klar und deutlich sieht. Die Geschichte heißt: Was siehst du? Der heilige Jakob war mit einem Schüler unterwegs in den Bergen. Als es dämmerte, errichteten sie ihr Zelt und fielen müde in den Schlaf. Vor dem Morgengrauen wachte Jakob auf und weckte seinen Schüler. »Öffne deine Augen und schau hinauf zum Himmel. Was siehst du?« sagte er. »Ich sehe Sterne, Vater«, antwortete der Schlaftrunken. »Unendlich viele Sterne.« »Und was sagt dir das?« fragte Jakob. Der Schüler dachte einen Augenblick nach. »Dass Gott der Herr das große Weltall mit all seinen Sternen geschaffen hat. Ich schaue hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und demütig angesichts dieser unendlichen Weite. Wie klein ist doch der Mensch und wie wunderbar sind diese Werke Gottes.« »Ach Junge«, stöhnte da Jakob, »mir sagt es, dass jemand unser Zelt gestohlen hat.«
Wir singen gemeinsam das nächste Lied, »Bleibet hier und wachet mit mir«, was vor diesem Hintergrund dieser Geschichte nochmal eine ganz eigene Bedeutung bekommt. Das ist die 789.2, aber manche kennen das bestimmt auswendig und können das so singen. Liebe Gemeinde, was ist ein Krimi? Ich zitiere: Unter einem Kriminalroman, kurz Krimi, versteht man ein literarisches Genre, welches die Aufklärung eines begangenen Verbrechens darstellt. Dabei werden sowohl die kriminelle Tat und ihre Umstände beschrieben, als auch die Analyse und Lösungsfindung durch Detektive, Polizeiangestellte, Anwälte und Anwältinnen oder auch Privatpersonen. Lesenden wird das moralische sowie juristische Anliegen vermittelt und sie rekonstruieren das Geschehene mit der Hauptfigur Stück für Stück. Wissen wir alle, wir hätten es nur nicht so schön ausdrücken können, ne? Der ungerechte oder unehrliche Verwalter, das ist ein ganz kurzer Krimi aus dem Lukasevangelium. Eine Geschichte, die ich gar nicht so richtig als Kriminalgeschichte der Bibel im Kopf hatte. Auch generell nicht so präsent hatte. Diese Story ist nicht so bekannt. Vielleicht eben, weil sie nicht so spektakulär ist, eben weil da nicht so viele Menschen umkommen, um nicht zu sagen, gar keine. Aber irritierend ist sie doch. Wir haben sie zwar eben in der Lesung gehört, aber wir müssen uns den Tatbestand doch noch mal etwas genauer anschauen. Noch einmal, worum geht es da? Da ist ein reicher Mann und sein Verwalter. Der Verwalter kümmert sich um den Besitz des Reichen. Aber eines Tages kommt jemand zu dem reichen Besitzer und beschuldigt den Verwalter, er verschleudere dessen Besitz. Der reiche Mann geht dem nach und stellt fest, die Beschuldigungen stimmen leider. Mein Verwalter hat mich betrogen. Es kommt zum Krisengespräch zwischen Besitzer und Verwalter. Der Verwalter muss seinem Vorgesetzten Rechenschaft ablegen. Es zeigt sich, er ist mit den Geldern nicht sachgemäß umgegangen. Der Verwalter bekommt daraufhin von seinem Vorgesetzten gesagt, du kannst nicht mehr Verwalter sein. Er muss seinen Hut nehmen. So steht er nun dumm da. Er hat Unrecht getan, ja. Aber er hat eben auch das Problem, wie soll es für ihn jetzt weitergehen? Der Verwalter überlegt, was nun? Er klopft seine Möglichkeiten ab. Klar ist, er verliert sein Amt. Eine andere Arbeit suchen? Graben, also körperlich arbeiten, kann er nicht. Vielleicht fehlen ihm dazu die körperlichen Voraussetzungen. Vielleicht ist er eher klein, von Statur, nicht ganz so kräftig. Er scheint ein Kopfarbeiter zu sein. Sollte er seinen Lebensunterhalt mit Betteln verdienen? Offenbar scheint das ja damals auch gang und gäbe gewesen zu sein, aber das scheidet für ihn aus, er schämt sich. Da hat der kluge Kopf eine logische Gedankenfolge. Wenn er sein Amt verliert, muss er irgendwo wohnen. Er muss in einem Haus unterkommen. Wer hat Häuser? Einige der Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat, für den reichen Besitzer. Also geht er hin und er lässt seinen Schuldnern, also denen, die seinem Herrn so und so viel schulden, einen Teil ihrer Schulden. Er reduziert ihre Schuldscheine. Konkret sieht es so aus. Da schuldet einer dem reichen Mann 100 Eimer Öl. Da wird der Schuldschein flugs auf die Hälfte reduziert, 50 Eimer Öl. Und ein zweiter Schuldner hat einen Schuldschein, der auf 100 Sack Weizen ausgestellt ist. Diesen reduziert der Schlaumeier von Verwalter auf 80 Säcke. Die beiden Schuldner werden sich gefreut haben, dass sie weniger zurückzahlen müssen. Sie werden dem ehemaligen Verwalter dankbar gewesen sein. Der Verwalter hat also die Schulden seiner Schuldner reduziert, um sich Freunde zu sichern, die ihm hoffentlich später aus der Patsche helfen. Soweit der Tatbestand. Zum Schluss kommen wir noch mal später. Worin besteht nun das begangene Verbrechen? Die Geschichte, ein Gleichnis Jesu, bewegt sich nicht im Bereich der Kapitalverbrechen. Mord und Totschlag, wie bei Kain und Abel etwa. Oder der Kindermord des Herodes, also ein staatlich angeordnetes Massaker an Säuglingen. Kapitalverbrechen sind ja Delikte, die gerne in Krimis verarbeitet werden. Sie sorgen beim interessierten Krimiliebhaber im heimischen Sessel für ein wohliges Gruseln, für Nervenkitzel im Unterschied zum vor Langeweile triefenden Alltag. Gleichzeitig sorgt es für Freude über die eigene Sicherheit. Für Erleichterung, dass die Ordnung wiederhergestellt ist, wenn der Ermittler den Täter zur Strecke gebracht hat. Manchmal liegt auch der Reiz im Miträtseln. Wer war denn nun der Täter? Oder die psychologische Spannung. Was ist das für einer, der so etwas tut? Was für ein Mensch verbirgt sich hinter so einer schrecklichen Tat? Ja, und warum hat er dieses und jenes getan? Eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Wesen des Menschen im Allgemeinen spielt manchmal auch in Krimis hinein. Lauter gute Gründe, um Krimis zu lesen oder anzuschauen. Auf Mord und Totschlag stehen ja hierzulande lebenslang, also 15 Jahre Freiheitsstrafe, manchmal mit Sicherheitsverwahrung. Dann kommt der Täter, die Täterin nicht nach 15 Jahren raus. Das ist ja weithin bekannt. Bei unserer Geschichte sind wir nicht im Bereich der Kapitalverbrechen beim Äußersten, sondern einer oder zwei Ebenen darunter. Wir haben es hier mit einem Fall von Unterschlagung und Betriebsschädigung zu tun. Das kann in den Bereich der Verbrechen gehören, wo die Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr beträgt. Aber es kann auch sein, dass es sich hier nur um ein Vergehen handelt, wo dann die Freiheitsstrafe unter einem Jahr liegen würde. Das Strafmaß ist ja abhängig davon, wie groß der Schaden ist. Was hat der unehrliche Verwalter unterschlagen? War es eine Schüssel Weizen oder waren es 1000 Sack Weizen und 1000 Eimer Öl oder noch viel mehr? Wir wissen nicht, wie hoch der entstandene Schaden ist. Daher wissen wir auch nicht, ob es sich lediglich um ein Vergehen handelt oder vielleicht doch um eine Tat, die heutzutage als Verbrechen einzustufen wäre. Zu vermuten ist daher aber, wenn man sich die Geschichte anschaut, dass es sich doch um beträchtliche Mengen handelt. Ob es für den Verwalter nach Reduktion der Schulden gut weitergegangen ist? dass seine Geschäftspartner ihn freiwillig aus Dankbarkeit, alter Verbundenheit oder Mitleid bei ihnen haben wohnen lassen. Denkbar ist auch, dass er nochmal freundlich bei ihnen nachfragen musste. Oder haben die vielleicht auch ganz gerissen gesagt, gut und schön, aber nö, wir lassen dich nicht bei uns wohnen, wir haben unseren Vorteil gehabt, aber wir sehen jetzt nicht die Notwendigkeit, dich an unserem Vorteil teilhaben zu lassen. Musste er dann vielleicht etwas oder etwas mehr Druck ausüben? Vielleicht noch ein kriminelles Delikt anhängen, so eine kleine Erpressung infolge der Unterschlagung? Manchmal folgt ja ein Unrecht dem anderen, zieht eine Lüge 10 weitere vermeintlich notwendige Lügen nach sich. Denkbar, aber das liegt wie gesagt im Bereich der Spekulation. Wir müssen feststellen, als Bestseller-Krimi taugt diese Geschichte nicht. Es wird zu wenig Tamtam um das Delikt gemacht. Ein gut lesbarer Krimi müsste doch etwas mehr beschreiben, was der Übeltäter nun genau macht und wie er den reichen Besitzer schädigt. Ein Lukas-Krimi müsste doch noch deutlicher auszeichnen, wie der reiche Besitzer geschädigt wird oder auch wie er emotional getroffen ist. Und auch das ist ja wichtig zu sehen. Selbst vergleichsweise kleine Verbrechen oder Vergehen können die Geschädigten auf Jahre hin treffen, sie emotional beschäftigen, ihr Sicherheitsgefühl beeinträchtigen, sie umtreiben, auch wenn der finanzielle Schaden vielleicht gar nicht so schlimm ist. Und deswegen ist es wichtig, dass auch kleinere Verbrechen oder Vergehen geahndet werden. Und in der Geschichte fehlt uns ein passabler Ermittler, ein sympathischer Polizist, ein schrulliger Privatdetektiv oder eine attraktive, blitzgescheite Agentin. All das fehlt. Woran kann das also liegen, dass diese Geschichte krimimäßig so gar nicht reinhaut? Vermutlich daran, dass es zur Zeit Jesu noch gar keine Krimis gab. Erst im 19. Jahrhundert sind sie entstanden. Zunächst hatten sie keinen guten Ruf. Sie galten als einfache Literatur. Aber im Laufe der Jahrzehnte haben Krimis sich doch hochgearbeitet, bis zu den obersten Rängen in der Beliebtheitsskala. Lukas wollte Jesus also definitiv keinen Krimi erzählen lassen. Was aber dann? Er wollte nicht ermitteln, er wollte etwas vermitteln. Tauchen wir also noch einmal in die Geschichte ein. Tatbestand: Der Verwalter ist ein Betrüger. Wir würden ausführlichen Tadel erwarten, so nach dem Motto: Wie kann das sein, dass jemand so untreu handelt? Wie kann es sein, dass jemand seinen Chef so hintergeht, seine Kunden so ausnutzt? Oder warnende Hinweise würden wir erwarten. Nehmt euch in Acht vor solchen wie diesem zum Beispiel. All das nicht. Überraschend, wie es daraufhin weitergeht. Es heißt, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Mit dem Herrn ist Jesus gemeint, der das gesamte Geschehen seinen Jüngern erzählt hat und dann eben kommentiert. In Jesu Augen ist der Verwalter selbstverständlich ein Betrüger. Aber Jesus stellt eine positive Seite heraus. Vorbildlich ist sein klarer Blick für die eigene Lage und sein entschlossenes Handeln. Um dieser Eigenschaften willen lobt der Herr, Jesus, den Gauner. Der springende Punkt, auf den das Gleichnis hinausläuft, ist: Ein Mensch erfasst seine Situation klar und handelt klug und entschlossen. Mit den Mitteln, die ihm im Augenblick noch zur Verfügung stehen, weiß er sich, eine Zukunft zu sichern über den Tag der Katastrophe hinaus. Der Ex-Verwalter weiß sich zu helfen. Er hat eine unkonventionelle Idee, wenn auch eine ungerechte, unehrliche. Nach der eigentlichen Erzählung folgt ein kommentierender, etwas geheimnisvoller Halbsatz. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das ist eine ziemlich resignierte Feststellung. Es ist ein Wunsch Jesu. Ach, würden doch alle, die ihm folgen, also die Kinder des Lichts, genauso klar wie der unehrliche Verwalter ihre Situation begreifen und genauso entschlossen handeln. Sitzen Sie jetzt da und sagen sich, das ist so ein bisschen wie Aktenzeichen XY ungelöst? Haben Sie da vielleicht noch einen Knoten im Hirn, ein paar Fragen offen? Vielleicht den Knoten, ruft jetzt Jesus etwa zu kriminellen Taten auf? Dann noch das als kurze Antwort. Nein, Jesus heißt nicht das unehrliche Handeln gut. Dieses Gleichnis ist ja im Zusammenhang von Jesu Verkündigung zu sehen. Frieden und Gerechtigkeit bleiben weiterhin Jesu Themen. Warum also diese irritierende Geschichte über kriminelle Taten, die gelobt werden? Jesus sieht die hereinbrechende Gottesherrschaft und will mit seinem Gleichnis aufrütteln. Der provozierende Inhalt der Geschichte will zur Umkehr aufrufen, will aufrufen zu einem Handeln, das unter Umständen auch radikal ist und unkonventionell. So ein Handeln im Angesicht des Reiches Gottes. Oder anders gesagt, anstatt über missliche Umstände zu klagen oder daran zu verzweifeln, heißt es mutig handeln. Darauf kommt es an. Was das im Einzelnen zu bedeuten hat und was und wann und wo und wie das umzusetzen ist, das können Sie als Frage gleich nochmal ins Kirchencafé mitnehmen und dort dann weiter diskutieren. Liebe Gemeinde, Evangelist Lukas ist da kein guter Krimi gelungen, aber ein gutes Gleichnis. Noch ein etwas spezieller Gedanke über diese Einzelgeschichte hinaus. Gleichnisse sind Kunstwerke. Sie bilden nicht die reale Welt ab, wie sie ist, sondern sie zeichnen eine fiktive Welt. Diese Fiktion gewährt den Hörern Abstand von den gewohnten Verhältnissen. Und sie veranlasst ihre Hörer zu einer Grenzüberschreitung. Sie hören etwas Fiktives und beginnen, dieses Fiktive als mögliche Wahrheit ihres Lebens zu sehen, zu denken und vielleicht irgendwann danach zu handeln. Die Hörer werden mit einer verfremdeten Welt, mit einer extravaganten Welt konfrontiert, sozusagen mit dem Unkonventionellen, mit dem Fantastischen. Und das Fantastische regt das freie Spiel der Gedanken an. So wird die Wirklichkeit erweitert. Sie bleibt nicht mehr stecken in dem same procedure as every year, in dem so ist es und so bleibt es, sondern erweitert sich zu dem Möglichen, zum Fantastischen. Und da kann eine Kraft wirkmächtig werden, die über sich selbst hinausweist, ja, die auf das Göttliche verweist. In dieser Hinsicht kann uns der unehrliche, ungerechte Verwalter mit seinen kriminellen, aber mit seinen mutigen Taten, unkonventionellen Taten etwas zeigen, wie wir unsere Lage klar sehen und analysieren, entschlossen handeln, mitunter mit unerwarteten und ungewöhnlichen Methoden. Alles, um das Reich Gottes in unserer Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Amen. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Das singen wir jetzt, Nummer 430 im Gesangbuch. Sie sind herzlich eingeladen zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Im Einzelnen entnehmen Sie sie doch bitte den Aushängen in den Schaukästen oder dem Gemeindebrief oder der Website. Am nächsten Sonntag ist hier auch wieder Winterkirche um 10 Uhr. Es geht weiter mit der Predigtreihe. Pastorin Stecher wird über das Buch Esther predigen. Herzliche Einladung auch im Anschluss zum Kirchencafé, hier noch einmal zu verweilen, miteinander zu klönen oder auch zu diskutieren über den Bibeltext. Es liegt hier drüben noch eine Liste aus. Es werden noch Helferinnen und Helfer gesucht für das Kirchencafé in den nächsten Wochen. Wenn Sie da Zeit und Lust haben, mitzuhelfen, tragen Sie sich doch gerne ein. Die Gemeinde dankt für eine Fülle von Kollekten. In der vergangenen Woche sind 887 Euro für unterschiedliche Zwecke in Peter und Paul eingegangen. Herzlichen Dank des Kirchenvorstandes gebe ich Ihnen weiter. Der Kirchenvorstand befindet sich übrigens gerade auf Klausurtagung. Die Kollekte, die beim nächsten Lied eingesammelt wird, ist bestimmt für die Bibelgesellschaften der Landeskirche. Verschiedene Bibelprojekte werden davon unterstützt und wir können mit unserer Kollekte dazu beitragen, dass das gute Wort, die gute Nachricht Gottes zu den Menschen kommt. Die diakonischen Gaben gehen dann, glaube ich, in den Kasten hier am Ausgang. Richtig? Richtig. Gut. Herzlichen Dank allen Gebern für ihre Gaben. Hinweisen möchte ich natürlich noch auf den Podcast. Sie wissen ja, wenn Sie gerade mal wegen Schnee und Eis oder sonst anderen Gründen nicht kommen können zum Gottesdienst, können Sie die Gottesdienste auch nachhören als Podcast. Ein toller Service hier. Und wir werden das als kurzer Hinweis, das Verleih uns Frieden gnädiglich, das letzte Lied, die 421, dann nach dem Vaterunser vor dem Segen singen im Stehen. Herzlichen Dank allen Gebern für ihre Gaben und jetzt singen wir das nächste Lied, ich singe dir mit Herz und Mund und dabei wird die Kollekte eingesammelt. Lasst uns aufstehen und miteinander und füreinander beten. guter Gott. Wir haben heute besonders die Krimis unseres Lebens vor Augen. Wir denken heute vor dir besonders an die Menschen, die Opfer von kriminellen Machenschaften geworden sind, die unsicher geworden sind in ihrem Alltag, die vielleicht auch im Alltag nicht mehr alleine zurechtkommen deswegen. Gib du ihnen Trost und Stärkung, stelle ihnen hilfreiche Menschen an die Seite. Gnädiger Gott, wir beten heute auch für die, deren Leben dramatisch verläuft, weil sie von Krankheit oder Tod bedroht sind. Sei bei ihnen, hilf ihnen durch dunkle Zeiten. Gott, wir wissen, dass das Leben gefährdet ist, dass es Betrug und Hinterlist gibt, die auch uns treffen können. Bitte behüte und beschütze uns. Gib uns einen wachen Geist, gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen. Und gib uns die Wachsamkeit auch für andere, die kurz davor sind, in eine Falle zu treten. Stärke uns, unsere Mitmenschen vor solchen Gefahren zu bewahren. Barmherziger Gott, eine Lage klug einschätzen, entschlossen handeln, auch manchmal ungewöhnlich, das stellt uns Jesus als vorbildlich dar. Das dürfen wir, das können wir, das sollen wir, gerade auch mit Blick auf das Reich Gottes. Manchmal ist es wichtig, gegen den Strom zu schwimmen und neue Ideen zu haben und auszuprobieren. Alles im Sinne Gottes, um seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Liebe in die Welt zu bringen. Hilf uns, dass wir dafür Rückgrat haben. Alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, alles, was uns sonst noch durch den Kopf geht, alles Schöne und alles Schwere, sagen wir dir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott alleine. Geht in diesen Wintersonntag und in die kommende Woche mit dem Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Thank you. Herzlichen Dank, Hiroko, für die schöne Musik. Ein Applaus für dich.